Bevor wir den heutigen Podcast starten, muss ich einmal eine Triggerwarnung aussprechen. In dieser Folge geht es um Tierquälerei und den illegalen Handel mit Welpen. Es werden belastende Situationen beschrieben, die für manche Hörer und Hörerinnen verstörend oder emotional sehr schwierig sein können. Wenn dich solche Themen sehr stark mitnehmen, hör diese Folge bitte mit Vorsicht oder verzichte ganz drauf. Ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dieser wirklich interessanten Folge. Und wenn du sonst auch nichts mehr verpassen willst, dann folg mir einfach auf diesem Account oder auf Instagram und verpasse nichts mehr, wenn es darum geht, was du alles wissen musst, bevor du dir einen Hund kaufst. Ich wünsche viel Spaß bei der Folge. So, heute ist die Birgit Thiesmann bei mir von der globalen Tierschutzstiftung Vier Pfoten und wir reden heute über illegalen Welpenhandel, weil das einfach ein Riesenthema ist, was wirklich wichtig ist, vor allem für Leute, die sich einen Hund holen. Willst du dich einmal kurz erstmal vorstellen für alle, die dich noch nicht kennen?
Ja, erstmal hallo. Mein Name ist Birgit Thiesmann. Ich bin seit 16 Jahren bei Vier Pfoten und recherchiere da seitdem im illegalen Welpenhandel.
Wie bist du drauf gekommen, da zu arbeiten, den Job zu machen? Wie kam es dazu?
Das ist eine längere Geschichte. Und zwar, ich war 22 Jahre bei der Bravo, habe da Reportagen geschrieben und bin dann über diese Reportagen auch zu Vier Pfoten gekommen. Also ich habe damals für Vier Pfoten geschrieben und auch mit. Also das heißt, wir haben da auch direkte Reportagen gemacht. Das heißt, nicht vom Schreibtisch weg, sondern wir hatten zum Beispiel einen Biolehrer, der hat Nerze gezüchtet im Garten, hat sie in seiner Garage vergast. Ihm haben wir dann einen Besuch abgestattet. Er hatte Pausenaufsicht und so weiter. Und eine Ausgabe später, und die Bravo ist wöchentlich erschienen, hat er dann natürlich schon aufgegeben. Und das waren so Geschichten, ich habe das ziemlich lange gemacht. Ich habe natürlich nicht nur Tiergeschichten damals geschrieben, aber sehr viele. Und irgendwann hat mich der Hedi Dungler, der Gründer von Vier Pfoten, der leider nicht mehr lebt, hat mich dann gefragt, ob ich nicht zu Vier Pfoten kommen möchte. Das war 2008 und 2009 habe ich dann angefangen. Und ich hatte damals schon bei der Bravo, habe ich über illegalen Welpenhandel geschrieben. Allerdings wusste man da praktisch so gut wie nichts, nur dass es diesen illegalen Handel gibt. Die Hunde werden aus Kofferräumen verkauft, aber wo die herkommen und wie die Vertriebswege sind, das wusste man damals noch nicht. Ich hatte darüber schon gesprochen mit dem Heli, das war auch Thema. Und dann sagte der Heli damals, ja, dann stoß eine Kampagne an gegen illegalen Welpenhandel. Und ich wusste sozusagen wirklich gar nichts. Ich habe keine Ahnung gehabt. Ich habe dann irgendwo mal angefangen zu recherchieren. Ich war dann auf den Märkten in Osteuropa, in Polen und Tschechien und so weiter. Aber wo die Hunde herkamen und wie das Ganze sozusagen strukturiert ist, das wusste ich nicht.
Was ich total krass fand, war diese Unmengen an Geld, die damit verdient werden. Also es ist ja ein gigantischer Schwarzmarkt. Man denkt das gar nicht. Also für mich war das ganz vor, keine Ahnung wie vielen Jahren, als ich das erste Mal so davon gehört hatte, vielleicht auch aus der Bravo, ich weiß es nicht, aber da war das für mich so, dass ich so dachte, ja, das wird halt ab und zu mal gemacht, so, ne, so wie die Hobbyzüchter gibt's halt die dann sich die Hunde illegal holen, aber das ist ja viel größer.
Wie groß der Markt ist, das hat sich natürlich erst in den letzten Jahren mit der Recherche und so weiter, Beschlagnahmungen, richtig rauskristallisiert. Auch die EU interessiert sich mittlerweile für das Thema, also die EU-Kommission. Und da muss man sich mal vorstellen, dass das 1,3 Milliarden Euro jedes Jahr in Europa mit dem Verkauf von Hunden und Katzen verdient wird. 1,3 Milliarden, also das sind Dimensionen, die konnte man sich vorher ja gar nicht vorstellen.
Krass, Wahnsinn.
Ja, und das ist ja nicht mehr so, wie es früher mal war. Früher hat man von Wühltischwelpen und Billigwelpen gesprochen. Aber dieses Billig ist gar nicht mehr. Wir haben das sogar ganz oft, dass die Hunde, die online verkauft werden, sogar teurer sind als Hunde bei einem wirklich seriösen Züchter. Das ist halt, die Nachfrage ist riesengroß und die Leute möchten den Hund natürlich schnell haben. Das heißt, wenn ich zu einem seriösen Züchter gehe, der fragt natürlich auch erstmal oder nach, ob ich als zukünftige Besitzerin überhaupt alles mitbringe, was ein Hund einfach dann auch braucht und auch verlangt. Das heißt Zeit, Geld, passt die Situation im Moment, die berufliche und so weiter und so fort. Kaufe ich einen Hund übers Internet, habe ich das natürlich gar nicht und den kriege ich sofort. Mhm. Und das ist das große Problem. Also die Nachfrage ist einfach ungehindert und unvermindert groß. Und da hilft da natürlich dann auch die ganze Aufklärung nichts.
Das Krasse ist, dass also irgendwie das, was du gesagt hast mit dem Sofort, das ist halt wirklich ein Thema, weil die meisten seriösen Züchter, die haben eben, wie du sagst, nicht sofort Welpen. Manchmal ist es auch normal, dass man ein Jahr wartet.
Na klar, man wartet ein Jahr und wie gesagt, dann ist es noch nicht sicher, dass man dann auch einen Hund kriegt, weil ein seriöser Züchter gibt natürlich nicht jedem einen Hund, der einfach nur einen Hund möchte, sondern fragt natürlich nach, ob die ganzen Rahmenbedingungen stimmen. Und ja, viele Leute oder ich meine, wir alle sind ja gewohnt, alles, was wir möchten, im Grunde jetzt sofort zu kriegen. Ein Mausklick und so ungefähr nächsten Tag oder übernächsten Tag ist das da, was ich mir bestellt habe. Und so wird das Ganze dann eben auch oft mit Welpen oder mit anderen Tieren gemacht, zumal die da natürlich dann auch in diesen Inseraten alles Mögliche behaupten, was nicht stimmt. Das heißt, da werden süße Bilder verwendet, da steht dann drin, der Hund ist mit Kindern, Katzen, anderen Tieren total vertraut, kennt auch die Umweltgeräusche und, und. Das ist natürlich alles in der Regel überhaupt nicht wahr. Die Texte sind geklaut oder werden mittlerweile mit KI erstellt. Also die hören sich auch tippitoppi an. Und dann werde ich natürlich auf eine Fährte gelockt, von der ich dann oft gar nicht mehr runterkomme.
Das ist mit der Grund, warum ich zum Beispiel in meinem Buch darauf eingegangen bin, beispielsweise, wie entwickelt sich ein Welpe? Könnte man jetzt denken, oh, das ist ja fast schon Fachwissen, wie die ersten Wochen der Entwicklung der Welpen sind und so weiter. Warum sollen Anfänger das wissen? Warum muss man das wissen? Und ich finde, man muss es wissen, weil es so ist, wie du sagst. Man erkennt den illegalen Welpenhandel mittlerweile nicht mehr so einfach. Es ist nicht so, dass du, wie du sagst, einfach, ja, okay, den hole ich halt jetzt aus irgendeinem Kofferraum oder irgendwo an der Grenze auf einem Markt, sondern es wird so getan, als ob es ein ganz toller Hund vom Züchter ist. Und ich finde es total wichtig, eigenständig zu erkennen, ist dieser Hund wirklich so alt, wie er angepriesen wird? Welche Merkmale müsste ich vielleicht bei der Hündin sehen? Wie sollten sich die Hunde verhalten und so weiter? Und ja, da gehört ein gewisses Wissen dazu. Es muss kein Fachwissen sein, aber ein gewisses Grundwissen gehört dazu, um eigenständig eben nicht auf diesen illegalen Welpenhandel reinzufallen. Und ich glaube, das ist das, was Leute unterschätzen, weil sie dann sagen, ja, wieso, wir sind dahin und die Welpen waren direkt da und er hat auch gesagt, wir können die haben. Oder was ich auch schon öfters hatte, ist, der ist dann zurückgekommen, der Welpe, dass dann alle schon weg sind, nur noch der eine ist da. Was ja mal wirklich bei einem wirklichen Züchter auch mal passieren kann, um Gottes Willen. Aber das sind so Sachen, wo man zumindest einfach mal hellhörig werden sollte.
Ja, aber das große Problem ist, sobald man mit diesem Welpen direkt in Verbindung kommt, ist alles zu spät. Diese Geschichten hören wir wirklich durch alle Altersklassen. Egal, das hat auch dann nichts mit Bildung zu tun und so weiter und so fort, sondern da spricht dann einfach nur noch das Gefühl. Und die illegalen Händler wissen das natürlich. Und die arbeiten auch mit verschiedenen Tricks. Also erstmal wird man ganz oft irgendwo hingelockt, auch unter falschen Angaben. Man kriegt eine Adresse, denkt, aha, ich kann zu den Leuten nach Hause gehen, ich kann mir das Muttertier anschauen und so weiter und so fort. Dann steht man unten irgendwie vor der Haustür oder die rufen 5 Minuten vorher an und sagen, ja, ich musste noch weg oder das Muttertier ist jetzt gerade im Urlaub. Haben wir im Urlaub, das ist nicht selten, oder gerade spazieren und so weiter. Und dann irgendwie trifft man dann, ich sag mal, die Händler vor einer Haustür mit Welpen auf dem Arm. Die setzen den Welpen auf den Boden. Und der erste Reflex ist natürlich, wenn man zum Beispiel gerade an irgendeiner Straße ist oder der Welpe flitzt los, man nimmt den hoch. Und das ist dieser Moment, da kommen die meisten dann auch gar nicht mehr von runter. In dem Moment wird man überschwemmt von Gefühlen, den muss ich retten, der tut mir leid. Und so weiter und so fort, selbst wenn das Bauchgefühl was anderes sagt.
Und du
Und das
müsstest
haben
den Hund dann ja
du
zurückgeben.
müsstest den zurückgeben. Du müsstest den zurückgeben. Und das ist halt das macht man einfach nicht. Wenn ich sage, macht man nicht, dann rede ich jetzt von mir. Wir sind ja, ich meine, wir machen ja sehr viele Beschlagnahmungen gemeinsam mit Polizei und so weiter. Und natürlich macht das was mit einem, wenn man diese Welpen auf dem Arm hat. Die sind ja in der Regel auch noch viel zu jung. Die sind winzigst, winzigst. Teilweise sind die 4, 5, 6 Wochen alt. Ja, man hat ja so einen ganz kleinen Wurm auf dem Arm, der sich dann hinkuschelt. Und ich kann verstehen, dass es dann in dem Moment natürlich wahnsinnig schwer ist zu sagen, mein Bauchgefühl sagt mir, hier stimmt was nicht. Der Welpe ist komisch, also nicht komisch, der Welpe ist eigentlich viel zu klein. Ich sehe kein Muttertier, der da vor mir steht, weiß ich nicht. Der ist auch nicht so ganz koscher und so weiter. Ich mache das nicht. In 99% der Fälle macht das niemand. Und dieser eine, der es dann tut, da denke ich mir immer, Hut ab, weil das ist nämlich wirklich, das ist wirklich ein Schritt, der ist richtig schwer.
Was sollte man denn deiner Meinung nach tun, statt den Welpen dann zu kaufen?
Ja, also wie gesagt, nicht kaufen, das ist natürlich schwer, alles merken, so dass ich hinterher beschreiben kann, wie sieht der oder wie sah der oder diejenige aus, die mir den Welpen angeboten hat und so weiter und so fort.
Vielleicht auch
Und
mal
dann.
Foto fragen, kann ich ein Foto vom Hund machen, kann ich ein Video machen, vielleicht unter dem Vorwand ist irgendwo mal hinzuschicken oder sowas.
Genau, wenn die sagen, ja, kein Problem, auf jeden Fall, man muss halt vorsichtig sein. Oder wenn jemand mit dem Auto kommt, dass man sich das Nummernschild merkt. Also auf jeden Fall nicht jetzt irgendwie versuchen, selber tätig zu werden, indem man die Leute damit konfrontiert, dass man sagt, hier, sie machen doch illegalen Welpenhandel, oder indem man dann das Nummernschild ganz offensichtlich fotografiert und so weiter, wenn das illegale Welpenhändler sind. Die möchten sich natürlich sozusagen ihr Geschäft nicht kaputt machen lassen, möchten auch nicht erwischt werden. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, so viel merken, wie es geht, klar, so viel dokumentieren, wie es geht auch. Und dann eine Anzeige bei der Polizei. Auch wenn man keinen Namen hat, dieser Verkäufer, ist das wichtig, auch gegen Unbekannt, weil es kann sein, dass im Laufe der Zeit natürlich auch weitere Anzeigen reinkommen, und je mehr dann schon mal vorliegt, umso besser ist das Ganze.
Okay, verstehe. Meine Frage an dich, welche Konsequenzen hat das eigentlich für so einen Züchter oder für alle Beteiligten, die sich an illegalen Welpenhandel beteiligen? Also haben die, kriegen die irgendwelche Strafen? Lohnt sich das, die anzuzeigen? Wie ist das?
Also es lohnt sich immer, sie anzuzeigen. Und mittlerweile hat sich da auch einiges getan. Also früher gab es immer Bußgelder, auch noch ziemlich niedrig, dass die sich da sozusagen, die haben sich einen abgelacht, weil mit einem verkauften Hund war alles wieder drin. Mittlerweile hat sich das geändert. Also in den vergangenen Jahren hat es auch immer wieder mal Haftstrafen gegeben. Erst vor 2 Jahren in Köln, da hat ein Paar mit 5 Kindern, übrigens mit 5 kleinen Kindern, hat 3 Jahre Haft bekommen und 20.000 Euro Geldstrafe. Und das ist auch gut so, dass es mittlerweile als das erkannt wird, was es ist, nämlich eine Straftat. Das ist nicht nur Tierquälerei, sondern das ist Dokumentenbetrug, Urkundenfälschung, vorsätzlicher Betrug, alles Mögliche fällt da mit rein. Das heißt, das wird selten nach dem Tierschutzgesetz verhandelt, weil das einfach nicht so definiert ist, aber nach allen, also sämtlichen anderen Straftaten. Und da kommen dann durchaus Haftstrafen bei raus. Und was schon auch schockierend ist, dass ja nicht nur diese privaten Leute damit drin hängen, als illegale Händler, Fahrer, Zwischenhändler und sonst was, sondern leider spielen auch Tierärzte in diesem illegalen Welpenhandel eine große Rolle. Und nicht nur im Ausland, sondern auch in Deutschland. Ohne die Tierärzte würde das nicht gehen. Die stellen die
Also
Impfpässe.
wirklich, also kein, also echt Tierärzte mit ihren Praxen.
Ja, echte Tierärzte mit ihren Praxen, die stellen die Impfpässe zur Verfügung, kleben, machen Impfungen rein oder kleben dann auch die Impfaufkleber rein, mit allem drum und dran, was dazugehört, fälschen dann sozusagen die Impfpässe, nicht den Impfpass selber, sondern den Inhalt. Und das kommt gar nicht so selten vor. Und ohne diese Mithilfe der Tierärzte wäre es in dem Maße auch gar nicht möglich. Und natürlich sind auch Tierärzte verurteilt worden. Hier in Deutschland wie auch im Ausland.
Also das heißt, es kann wirklich sein, dass das im Impfausweis ein echter Aufkleber vom Tierarzt ist.
Ja, genau.
Nur dass
Ein
der Hund halt
echter
nie geimpft ist.
Aufkleber.
Nur dass er nie geimpft wurde.
Genau. Also das kennen wir natürlich aus dem Ausland sowieso. Das sind alles Fake-Impfpässe. Das habe ich auch auf den Märkten immer schon erlebt. Da werden dann die Impfpässe zu dem Hund, der da verkauft wird, die werden aus dem Stapel rausgezogen. Dann wird erst eingetragen, aha, die Rasse und so weiter. Und dann sieht man, da sind aber schon Impfungen drin. Da sind
Geil.
schon Aufkleber drin. Ja, das ist einfach so. Das gibt's jetzt mal dazu. Hat mit dem Hund aber nichts zu tun. Sieht aber wichtig aus. Und ja, sowas passiert natürlich leider auch in Deutschland. Sonst, wie gesagt, sonst würde das Ganze nicht so laufen, wie es läuft.
Wahnsinn. Das ist so verrückt irgendwie. Das macht es auch so wütend, weil man so denkt, es kann doch nicht sein, dass es das in diesem Ausmaß noch gibt. Aber man muss halt einfach dazu sagen, es lebt nicht nur durch den Anbieter, sondern auch durch die Nachfrage.
Durch die Nachfrage, also diese ganze, das ist natürlich so eine ganze Maschinerie, und ja, da arbeiten ganz viele Menschen zusammen. Das ist auch ganz schwer nachzuverfolgen bis zur Quelle, weil es gibt nicht nur, ich sag mal, es ist ja nicht so, dass es den Vermehrer gibt und dann am anderen Ende der direkte Verkäufer, sondern in den Ländern, wo die Hunde vermehrt werden, da wissen oft die Leute, die das machen, gar nicht, warum sie es machen und was mit den Hunden geschieht. Da sind oft ganz arme Leute, also ich sage mal wirklich arme und nicht so gebildete Leute auf dem Land, die haben den Schuppen voller Hunde verschiedener Rassen. Dann gibt es da vor Ort, gibt es dann sozusagen so die Mittelsmänner, die sammeln dann die Hunde ein, die die Nachfrage sozusagen befriedigen aus Westeuropa. Dann gibt es die Fahrer, dann gibt es hier wiederum die Händler und so weiter und so fort. Also das ist oft eine ganze Kette von verschiedenen Leuten, die da involviert sind, bis man mal wirklich an den Endverkäufer hier kommt.
Das ist so verrückt irgendwie, das kann man sich so gar nicht so richtig vorstellen.
Ja, es ist ganz schlimm. Und Hauptabnehmer sind Belgien und Niederlande, da waren wir auch. Das sind riesige Verkaufsfarmen, also wie Bauernhöfe, muss man sich vorstellen, oft mit großen Hallen. Und da sind die Hunde in Kisten untergebracht, da kann man dann reingehen. Also das ist ganz schlimm. Die sitzen dann zu zweit, zu dritt, einfach wirklich nur in der Kiste, eine Kiste nach der anderen. Man kommt da wie in so eine Scheune rein, ohrenbetäubendes Gebell. Die springen rauf und runter und so weiter und haben natürlich die totale Panik. Jeder kann die Hunde anfassen, Musik spielt, andere sitzen dann in anderen Verkaufsräumen hinter schallgedämpftem Glas. Das heißt, die hört man nicht. Die sind dann, da sieht man aber zum Beispiel, was die für Probleme haben. Stereotyp, rennen die hin und her, hin und her. Man sieht kranke Hunde oder welche, die einfach regelrecht verdursten. Die haben diese sogenannten Nippeltränken. Da muss der Welpe mit seiner kleinen Nase sozusagen wie bei einer Pumpe mit der Nase den Schwengel berühren, damit dann Wasser sozusagen in die Schale läuft, die da drunter ist. Viele sind zu klein, sind zu schwach, sind zu krank, ja, und das kümmert keinen. Da werden dann abends einfach die Welpen da rausgeholt, oft nicht tot, sondern halbtot und entsorgt. Die Hunde sind natürlich auch gar nichts wert, auch die Mutterhündin. Wenn die nicht mehr in der Lage sind zu produzieren, dann sind die wertlos. Und die werden ganz sicher nicht eingeschläfert. Die sehen sowieso ihr Leben lang keinen Tierarzt. Und was mit denen passiert, das möchte man sich nicht vorstellen. Aber wir haben zum Beispiel auch in anderen Vermehrerstationen haben wir Skelette gefunden auf dem Gelände, Hundeskelette abgenagt von den Hunden, die dort gelebt haben. Also es ist sehr, sehr, sehr brutal, was sich dahinter verbirgt. Und das sollte sich einfach jeder klar machen, der aus unbekannter Quelle einen Hund kauft oder einfach schnell übers Internet, weil er niedlich aussieht und so weiter. Es ist wirklich, wirklich krass und deswegen ist es so wichtig, dass das auf EU-Basis wirklich reguliert wird. Und das Geschäft ist riesengroß und die Leute, die da mit drinstecken, also die Recherchen, die wir gemacht haben, gerade auch in Belgien, das sind so kriminelle Menschen, die haben noch oft ganz andere Sachen gemacht. Die sind so kriminell, dass man wirklich sehr, sehr vorsichtig sein muss, wenn man es mit denen zu tun hat.
Echt heftig. Was ist eigentlich so die schlimmste Geschichte da diesbezüglich, die du erlebt hast? So das, was dich wirklich mal mitgenommen hat, wo du einfach gesagt hast, boah, wäre ich echt wütend.
Boah, es gibt so viele Geschichten. Also eigentlich geht man aus, also ich sage jetzt nicht, eigentlich gehe ich ganz oft nach Hause und muss erstmal weinen. Weil wenn man dann zu Hause ist und irgendwie zur Ruhe kommt und dann muss man ja auch in dem Moment, fällt ja alles von einem ab, dann muss ich nicht mehr professionell sein, dann muss ich nicht an tausend Dinge denken. Und dann kommen diese Bilder hoch und das macht einen ganz traurig. Also mir sind ganz viele verschiedene Szenen, Bilder, Geräusche im Kopf. Also alles ist schlimm. Ich war mal auf dem Markt in Słubice war das, glaube ich, in Polen. Das ist direkt an Frankfurt-Oder-Grenze. Also wenn man in Frankfurt-Oder ist, in Deutschland, braucht man nur über die Brücke zu gehen, über die Oder und dann ist man in Słubice und da ist ein riesiger Markt. Und das war früher das war unfassbar, was da angeboten wurde an Welpen aus dem Kofferraum, bis Polen 2012 ein Gesetz gekriegt hat, was das verbietet. Es floriert immer noch, aber nicht mehr so. Und da wurde mir zum Beispiel ein Welpe angeboten, ein ganz süßer, ein ganz, ganz süßer. Oh, ja, ich war noch mit dem Filmteam da und so weiter. Und klar, ich musste Nein sagen. Aber ganz ehrlich, wenn ich heute an den kleinen Kerl denke, da kommen jetzt noch die Tränen, weil ich weiß nicht, was mit ihm passiert ist. Und solche Szenen habe ich halt öfters im Kopf, dass ich Hunde auch bei Beschlagnahmungen auf dem Arm hatte, so ganz kleine, wirklich ganz, ganz kleine Wesen. Und hinterher hört man, die haben es nicht geschafft. Oder wo wir in Belgien waren, bei einem dieser Riesenverkäufer, das war so ein kleiner Terrier-Mix, der hat geschrien, der hatte nichts, er wollte einfach nur raus. Der war draußen gehalten auf Beton und dann war so ein Maschendrahtzaun und dann ist er den Maschendrahtzaun wirklich so weit hochgekrochen, wie er konnte, hat die Pfötchen bis zum Anschlag durchgestreckt, bis zur Brust. Und also ganz ehrlich, ich kann das verstehen, wenn jemand sagt, aus Mitleid kaufe ich den Welpen, weil mir haben die alle auch in der Seele wehgetan, wirklich. Aber davon gab es im Laufe dieser 16 Jahre Hunderte, Hunderte. Auch in den Verschlägen, in den Vermehrerstationen. Die Muttertiere, ganz egal, wo man hinschaut in diesem Geschäft, es bricht einem wirklich das Herz. Und also das ist ja nicht so, nur weil wir Tierschützer sind, sind wir professionell. Und oder manche Leute fragen mich auch, ja, aber dann mit der Zeit, da wird man doch bestimmt so ein bisschen abgehärtet und so. Nee, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, ich werde da immer durchlässiger. Und das sind dann auch Sachen, die lassen einen auch im Privatleben nicht in Ruhe. Das ist ja nicht so, ich mache nicht ja abends so, was weiß ich, die Tür zu. Und das sind ja keine Akten, wo ich sage, so, bis morgen früh interessiert mich nicht, sondern das nimmt man natürlich mit nach Hause.
Was würdest du denn sagen, wenn, vor allem jetzt bei Anfängern, was wären denn so die ersten Ratschläge, die grundlegenden Ratschläge, die du jemandem mitgeben würdest, wenn er einen Hund kauft und sagt, ich möchte jetzt wirklich nicht auf illegalen Welpenhandel reinfallen, was würdest du dem sagen?
Also grundsätzlich sollte sich erstmal jeder klar machen, dass ein Hund ja mal locker 15, 16, 17 Jahre alt werden kann. Also dass man, habe ich die Zeit, habe ich das Geld, kann ich das leisten? Ein Hund kostet ja auch wirklich relativ viel. Das heißt, es ist ja nicht nur die Anschaffung und das Futter, sondern da kommen Tierarztkosten dazu, da kommen Versicherungen dazu, alles Mögliche. Also das heißt ja immer so, im Laufe eines Lebens kostet ein Hund ungefähr einen Kleinwagen. Und das sollte man sich erstmal klar machen und dann natürlich auch überlegen, welcher Hund passt denn zu mir. Ja, also wenn ich zum Beispiel jemand bin, der nicht viel Platz hat, nicht unendlich viel Zeit, dann sollte ich mir zum Beispiel keinen Hund anschaffen, der sehr anspruchsvoll ist. Zum Beispiel Border Collies, das sind keine Hunde, die sich zu Hause aufs Sofa legen möchten. Die möchten arbeiten, die möchten lernen, die möchten rennen. Ich habe die in Schottland gesehen, in Action, wo sie da wirklich in ihrem Terrain sind, wo sie Schafe hüten, die Berge rauf und runter rennen und so weiter. Also dann würde ich sagen, ja, abgestimmt auf den Menschen, da kann man jetzt nicht sagen, eher ein kleinerer Hund oder so, sondern das muss jeder für sich entscheiden. Und dann am besten natürlich immer ins Tierheim. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, seriöse Züchter gibt es, die machen das bestimmt auch ganz toll, aber auch wir haben bei vermeintlichen Züchtern schon alles Mögliche erlebt. Und insofern, zumal die Tierheime sowieso überfüllt sind, kann ich einfach nur sagen, der erste Weg sollte immer ins Tierheim gehen. Das sind ganz tolle Hunde.
Die Welpen, die sind ja wirklich, die werden ja unter ganz, ganz schlimmen Bedingungen gezüchtet und dann verkauft, weshalb die ja sehr, sehr oft extrem krank sind, extrem Probleme haben, verhaltensgestört sind und so weiter. Was sind dann letztendlich die Konsequenzen, wenn ich dann so einen Hund dann doch kriege?
Zucht ist ja immer irgendwie was Verantwortungsvolles, bei dem das Tier auch gut behandelt wird. Aber Vermehrerstationen sind halt einfach nur darauf aus, so viel wie möglich zu produzieren. Und ja, wenn man da reinkommt, das kann man sich gar nicht vorstellen, wirklich, wie furchtbar das ist. Das können also Keller sein, Badezimmer, Schuppen, alles Mögliche. Weil im Grunde kann man ja Hunde vermehren oder kann jeder Hunde vermehren. Dazu brauche ich ja jetzt nicht eine besondere Location oder so. Und egal, wo ich war, ob in Ställen oder Kellern, man kommt da rein, es ist dunkel, es ist unfassbar schmutzig, es stinkt nach Exkrementen. Und da liegt so viel Ammoniak durch die Exkremente in der Luft, dass einem wirklich in dem Moment, wo man da reinkommt, die Augen brennen. Man hat das Gefühl, man kann nicht mehr atmen, die Lunge brennt. Also ich bin oft raus und musste erstmal frische Luft schnappen, weil man sich überlegt, dass die Muttertiere ihr Leben lang da nicht rauskommen. Die sehen kein Tageslicht, die haben keine medizinische Versorgung, die werden nicht nur annähernd vernünftig ernährt, oft ist auch gar kein Wasser da, also das ist in diesen Töpfen ist dann oft diese Einstreu und dann werden ihnen die Welpen im Alter meist schon von 3, 4, 5 Wochen weggerissen und dann wird das Muttertier wieder belegt, also das heißt, sie wird dann gewollt wieder schwanger und es ist so ganz, ganz, ganz furchtbar. Also wir haben da Sachen gesehen, offene Tumore, Wunden, total verfilzt. Alles, was man, also wirklich alles Schreckliche, was man sich vorstellen kann, ist in diesen Vermehrerstationen wirklich konzentriert, vorrätig sozusagen. Und die Welpen, die da rauskommen, die erleben natürlich nur erstmal das Schlimmste überhaupt. Die Mütter, die sind so ausgelaugt und so resigniert, die können sich auch gar nicht mehr richtig um die Kleinen kümmern. Und das ist auch nicht selten, dass die da schon sterben. Ich habe das mal gehabt, da war ich in Polen. Da sind wir mit Tierschützern der Polizei in so eine Vermehrerstation rein. Wie beschrieben, alles ganz furchtbar, überall lagen Medikamenten rum, Spritzen in dem Dreck und so weiter. Und dann kam ich auch zu einer so einer kleinen Box mit Muttertier und die Welpen lagen so kreuz und quer und ich habe so einen Kleinen in die Hand genommen, der hat sich also wirklich nur noch so ein ganz bisschen gerührt. Ich habe dann die andere Hand über ihn rüber getan, habe ihm einfach ein bisschen Wärme und Geborgenheit gegeben und er hat dann angefangen, an meinem Finger zu nuckeln. Und das war das Letzte. Das hat dann noch eine Minute gedauert, dann war er tot. Also es war wirklich der letzte Moment in seinem Leben und das ist alles da drin schon, ich sag mal, vorgesehen, weil das ist egal, es ist einfach Massenproduktion. Und wenn dann Welpen sterben, dort oder auf dem Transport, das ist alles schon einberechnet. Und dann kann man sich vorstellen, wenn diese Tiere, die werden dann auch noch fit gespritzt, sie kriegen Antibiotikum, oft Breitbandantibiotikum, damit sie diese Tortur von dem Transport überleben. Der geht ja oft ein paar Tage, je nachdem, wo die hingehen. Und dann werden die Kleinen da zusammengefercht, werden sonst wohin gebracht. Das sind ja dann auch wieder nur Zwischenhändler. Und bis die dann bei der Familie zu Hause sind, haben die natürlich schon so wahnsinnig viel hinter sich, obwohl sie da eigentlich noch bei der Mama sein sollten. Und ganz oft ist es dann so, dass diese Welpen das nicht überleben, weil sobald dieses Antibiotikum nachlässt, und das dauert meist nicht lange, geht es dann los. Die haben dann Parvovirose, das ist diese hoch ansteckende Viruserkrankung, die haben Würmer, die haben alles Mögliche oder sind einfach nur zu schwach. Das heißt, man erlebt selber ganz schlimme Sachen, ganz viel Leid, gerade auch wenn Kinder dabei sind, die das mitkriegen.
Also kurz, das heißt, das sollte man vielleicht nochmal sagen, es ist ja so getaktet, dass die nicht, wenn die beim Pseudo-Züchter ankommen, sterben, sondern meistens ja dann, wenn sie dann abgegeben werden und bei der neuen Familie sind, dass es dann so ist, dass es dann plötzlich auf einmal dem Welpen extrem schlecht geht, man fährt dann zum Tierarzt, weiß nicht, was los ist und dann stirbt. Das heißt, diesen Sterbeprozess kriegen ja oft nicht die Leute mit, die das annehmen, sondern meistens dann die neuen Besitzer.
Immer die neuen Besitzer. Und das ist einfach deswegen, das wird so berechnet, also wenn die Hunde mit Antibiotikum vollgestopft werden, dann wird genau berechnet, wie lange sie ungefähr durchhalten. Dann, wenn die Besitzer kommen und holen den Welpen ab, dann wird den ganz oft, werden den Tabletten mitgegeben. Dann sagen die Verkäufer, ja, das ist eine Entwurmung, oder der braucht das, das ist irgendwie noch Vitamin und so weiter und so fort. In Wirklichkeit ist es auch immer noch Antibiotikum, das weitergegeben wird. Nur sobald das natürlich dann nicht mehr gegeben wird und die Wirkung nachlässt, dann schlägt alles natürlich komplett durch, weil diese Hunde haben ja, die haben ja noch überhaupt kein Immunsystem, sind aber oft schon so todkrank, dass man ihnen dann auch nicht mehr helfen kann.
Ja, ich finde das richtig heftig. Das Problem ist ja, dass heutzutage auch ganz, ganz viel Papiere gefälscht werden. Das heißt, es kann ja wirklich sein, dass ich zu einem Züchter gehe, der vielleicht ja sogar eine Homepage hat, weiß ich jetzt nicht, kann ja sogar sein. Ich gehe dahin und der sagt, ja, ich habe hier einen Welpen und noch übrig oder ich habe hier so, so viel Welpen und ich gehe jetzt dahin und der sagt, ja, kriegt auch Papiere mit und sowas. Ich finde das ja mega schwierig für einen Laien zu erkennen, ob Papiere gefälscht sind.
Ja, das ist es auch. Das ist es auch. Also ein Laie, würde ich mal sagen, kann das überhaupt nicht erkennen, weil man kriegt oft einen Impfpass dazu. Da sind Aufkleberchen drin und so weiter und so fort. Da ist auch irgendein Stempel drin. Das heißt, wenn ich noch nie damit zu tun hatte, werde ich nicht erkennen, ist das hier jetzt ein Fake? Macht das überhaupt Sinn, was da drin steht oder eben nicht?
Was würdest du denn sagen, woran kann ich es denn als Laie erkennen?
Also ich sag mal, selbst uns fällt es mittlerweile schwer, das Gute vom Bösen sozusagen zu unterscheiden, weil sehr viele sind sehr professionell. Grundsätzlich ist es mal so, wenn man sich also praktisch für einen Welpen interessiert, dass man dann den Züchter aufsucht, der auch gar nicht möchte, dass der Welpe gleich mitgenommen wird. Das heißt, ich lerne das Tier erstmal kennen, ich lerne den Züchter kennen, ich sehe das Muttertier. Und dann komme ich vielleicht nochmal und nochmal. So, dass ich auch ein Verhältnis bilden kann zwischen Welpen und dem zukünftigen Besitzer oder der Besitzerin. Wo alle Alarmglocken klingeln müssen, ist, wenn der Verkäufer einem den Welpen in die Hand rückt und sagt, so ungefähr kannst du gleich mitnehmen. Die wollen auch gar nicht viel Zeit verschwenden. Das ist auch bei unseren Beschlagnahmungen so. Wir sagen der Polizei immer, 1-2 Minuten mehr brauchen wir nicht. Dann werden diese Leute schon ungeduldig. Das heißt, ich kriege den Welpen in die Hand gedrückt, dann muss ich mein Geld abdrücken. Wenn ich Glück habe, kriege ich irgendeinen gefakten Impfpass und das war's. Also das heißt, diese Spontankäufe, die gehen schon mal gar nicht.
Und ich finde, was auch so ein Faktor sein sollte, ist, mal unabhängig davon, selbst einzuschätzen oder einschätzen zu können, wie alt ist das Tier. Weil dafür gibt es, wenn ich mich damit ein bisschen beschäftige und mich einfach mal damit auseinandersetze, sind die ersten Wochen des Hundes immer, es gibt jede Woche was Neues. Also ich kann sehr gut, wenn ich mich mal kurz damit auseinandersetze, abschätzen, wie alt ist dieser Hund ungefähr. Und man kann erkennen, ob ein Hund 4 Wochen, 6 Wochen oder 8 Wochen alt ist, wenn man die Merkmale einfach hat. Das heißt, sobald man das Gefühl hat, dieser Hund ist nicht so alt, wie er eigentlich ausgegeben wird oder wird, was weiß ich, heißt, ist 8 Wochen alt oder sowas, und vor 8 Wochen sollte man sowieso keinen Welpen kaufen. Wir können auch darüber streiten, ob 8 Wochen nicht sogar schon zu früh ist, aber vor 8 Wochen auch gar keinen Fall. Das ist definitiv illegal, dass man einfach sagt, okay, dieser Hund ist nicht so alt, ich werde ihn nicht kaufen, egal wie gut alles andere aussieht.
Absolut. Und es ist ja auch so, wenn Welpen unter 8 Wochen, weit unter 8 Wochen, also weit heißt dann mit 6 Wochen oder so verkauft werden, dann sind wir hier nicht mehr bei einer Ordnungswidrigkeit, sondern im Straftatbestand. Und was ganz wichtig ist, vielleicht das Allerwichtigste ist, dass man auf jeden Fall einen Kaufvertrag mitnimmt. Wir haben auf unserer Webseite einen Kaufvertrag zum Runterladen. Den haben wir sogar noch erweitert, dass auch wirklich alles komplett abgedeckt ist. Das heißt, wenn dieser Kaufvertrag ausgefüllt ist, dann weiß ich schon mal ganz viel. Und wichtig ist, dass man sich, wenn mir der Händler oder die Händlerin die Adresse gibt, dass ich mir den dazugehörigen Personalausweis zeigen lasse. Weil das haben wir auch immer wieder, dass die Leute dann da stehen und kommen mit dem Welpen zurück, noch völlig selig, und merken dann, eigentlich weiß ich gar nicht so ganz genau, wenn überhaupt, mit wem hatte ich es zu tun. Ich habe keine Adresse, ich habe keinen Namen, ich kann überhaupt nicht zurückverfolgen, von wem habe ich diesen Welpen jetzt gekauft. Und das ist natürlich dann ganz fatal, weil dann kann man diese Leute natürlich auch nicht verfolgen. Deswegen, Kaufvertrag ist das Allerwichtigste.
Und man sollte sich auch immer wieder klar machen, dass man den Welpen, also, weil man denkt dann, ich rette den Welpen jetzt. Aber in dem Moment, wo man diesen Welpen rettet, unterschreibt man quasi das Todesurteil für die Nächsten, weil sie werden nachproduziert. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, dass man dann sagt, oh, ich rette den jetzt, aber das ist, für diesen Welpen hat es auch Konsequenzen. Wenn er es überlebt, wird er sein Leben lang nicht nur gesundheitliche Probleme häufig haben, sondern ja auch massive Verhaltensprobleme. Das heißt, ein normaler Familienhund wird das in der Regel nicht. Kann er oft gar nicht, weil er so traumatische psychische Probleme hat, dass er verhaltenstechnisch teilweise, ja, das habe ich auch schon erlebt, gar nicht in der Lage ist, normal zu reagieren.
Ja, so ist das.
Ich finde zum Beispiel noch so ein Faktor, ist so Muttertier. Zu sagen, wenn das Muttertier nicht da ist, sollte man eigentlich grundsätzlich davon absehen, oder?
Natürlich, weil das, und die sind ja nie da. Es gibt ja immer Ausreden, warum das Muttertier nicht da ist. Und dann gibt es natürlich auch noch die anderen Geschichten, die wir erleben, dass Muttertiere, vermeintliche Muttertiere vorgeführt werden. Ja, die werden dann kurz reingetragen auf dem Arm und dann, ja, aber die Mutter möchte jetzt, die ist gestresst oder die ist ganz traurig, weil die Welpen jetzt verkauft werden und so weiter und so fort. Und dann wird das vermeintliche Muttertier gleich wieder aus dem Raum rausgetragen. Das heißt, die haben immer einen erwachsenen Hund, ein erwachsenes weibliches Tier, was dann vorgeführt wird, was aber in der Regel nicht die Mutter ist. Oder was wir auch schon hatten, da ist uns ein vermeintliches Muttertier präsentiert worden mit einem Verband um den Bauch rum. Und dann hat die Händlerin gesagt, ja, die hat jetzt gerade einen Kaiserschnitt und sie braucht jetzt Ruhe und die möchte jetzt auch mit dem Welpen gar nichts zu tun haben und so weiter. Und dann kam später die Polizei dazu und dann habe ich zu der Frau gesagt, holen Sie mal bitte das Muttertier, ich möchte mir das näher angucken. Dann hat sie da ein Riesengeschrei veranstaltet, die Polizei hat auch gesagt, ja, sie soll den Hund holen. Und dann hat sich herausgestellt, dass es ein Rüde war.
Krass. Dann ergeben sich jetzt die nächsten Fragen für mich. Punkt 1, mal für alle, die das nicht wissen. Wenn der Hund einen Kaiserschnitt hat, wie sieht das aus? Also wenn er jetzt wirklich einen Kaiserschnitt hatte, der Hund, wie würde das aussehen, vor allem nach angeblichen 8 Wochen?
Dann ist die Narbe in der Regel komplett verheilt. Ja, dann ist da kein Schorf mehr, dann ist da kein Blut mehr und so weiter. Also da braucht die Hündin dann auch ganz sicher keinen Verband, sondern das ist dann einfach nur mal wieder irgendwas, um Dinge zu vertuschen. Aber eine Kaiserschnittnarbe, wie gesagt, nach der Zeit sollte gut verheilt sein. Was wir allerdings sehen, zum Beispiel bei den Vermehrerhündinnen, das sind oft ganz, ganz schreckliche Dinge. Also da haben wir auch Bilder dazu, dass der Kaiserschnitt nicht am Bauch gemacht wird, sondern an der Seite. Da werden die Kleinen dann irgendwie aus dem Bauch, also aus der Seite rausgeholt, einfach damit die Hündin weiterhin Welpen haben kann, die auch säugen kann. Wir haben fürchterlichste Vernarbungen gesehen, weil zum Beispiel Tierärzte, die betrunken waren, diese Hunde zusammengepflegt haben. Das hört sich alles ganz furchtbar an, aber so ist es wirklich. Und das ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer. Aber eine gesunde Hündin, die ihre Welpen per Kaiserschnitt entbindet, hat normalerweise überhaupt keine Probleme.
Wie sollte denn eine Hündin aussehen, die einfach normal säugt? Also ich weiß ja, man sieht das, die Säugeleiste ist ja mal mindestens geschwollen. Eine Hündin säugt ja auch 8 Wochen. Allerdings muss man dazu sagen, es ist normal, dass die so ab 8 Wochen, dass auch die Mutterhündin dann irgendwann sagt, oh, geht mir nicht mehr auf den Keks, ja. Da fängt die das auch an zu nerven, deswegen nicht gleich komisch gucken, nur weil die Mutterhündin wirklich vielleicht genervt ist von den Welpen, das kann durchaus sein, aber man sollte es am Gesäuge ja wirklich erkennen. Das heißt, das ist ja auch schon mal ein Merkmal, wo man sagt, das könnte die Mutter sein. Gibt es denn Dinge, wo man sagt, oder Verhaltensweisen, wo man sagt, da kann man auch dran erkennen, dass es wirklich die Mutter ist?
Egal, ob die Mutter nach einiger Zeit genervt ist, wenn die Kleinen groß genug sind, dann möchte sie vielleicht dann auch nicht mehr, dass die jederzeit zum Saugen kommen, weil natürlich irgendwann tut das auch weh und nervt auch. Also erstmal dazu, eine Hündin, die Junge hat, hat natürlich ein pralles Gesäuge. Dann gibt's aber die Gesäuge von Vermehrerhündinnen, die sehen ganz anders aus. Die hängen teilweise bis zum Boden runter, wo man dann einfach sieht, das sind Gebärmaschinen, die werden ausgenutzt bis zum allerletzten. Was? Und eine Hündin, auch wenn ihr die Kleinen manchmal ein bisschen auf den Keks gehen, hat aber natürlich trotzdem eine Bindung. Ja, und wenn man aber jetzt zum Beispiel eine Hündin nimmt, irgendeine, und setzt die zu den Kleinen dazu und die soll sozusagen die Mutter verkörpern, dann sieht man auch, da ist überhaupt keine Interaktion, die haben gar nichts miteinander zu tun. Die Hündin interessiert sich nicht für die Kleinen und die Kleinen nicht für diese Hündin. Mhm. Und da muss man halt auch mal ganz genau hinschauen, auch natürlich irgendwie gibt es überhaupt Ähnlichkeiten. Ich meine, gut, das heißt nicht immer was. Also teilweise kommen ja Hunde zur Welt, wo man sich denkt, von wem bist du denn jetzt geschlüpft? Aber auf jeden Fall im Verhalten der Tiere sieht man das schon.
Warum ist illegaler Welpenhandel so lukrativ? Und warum ist das immer noch so ein Riesengeschäft? Wieso wird da nicht so gegen vorgegangen?
Also der Welpenhandel ist natürlich nach wie vor lukrativ, weil die Nachfrage da ist. Und das hängt ja auch immer sozusagen von den Trendrassen ab. Und Züchter können, also seriöse Züchter, die können auch unterm VDH und so weiter, die können die Nachfrage gar nicht erfüllen. Das heißt, es gibt gar nicht so viel Rassehunde, wie nachgefragt werden. Okay. Und das wissen natürlich auch die Händler, die erkennen auch immer ganz genau den Trend. Im Moment sind so die kleineren Rassen eher, das ist so Pomeranians, also die Zwergspitze, dann französische Bulldoggen, Dackel kommen gerade ganz groß. Dann haben wir diese ganzen Pudelmixe, Golden Doodle, Maltipoo, wie sie alle heißen, sind auch sehr, sehr gefragt. Und dadurch, dass, wie gesagt, dass seriöse Züchter diese Nachfrage nicht erfüllen können, ist natürlich das Internet, also online und so oft Social Media, ist voll von Angeboten, was diese Hunderassen angeht. Und natürlich sind die auch schnell und leicht verfügbar.
Erlebst du das auch, dass auch Mischlingswelpen illegal verkauft werden? Oder ist es wirklich so, dass man sagen, es sind schon hauptsächlich Rassehunde?
Also es sind Rassehunde oder wie gesagt dann Mischlinge, die ganz speziell extra auf niedlich gezüchtet worden sind. Wie gesagt, Golden Doodle und Labradoodle und dann die kleine Malteser-Mixe und so weiter, die kommen auf jeden Fall gut an. Und da wird auch richtig viel Geld für bezahlt. Und mindestens auch, oder ich sag mal nicht mindestens, aber genauso viel wie beim Züchter und manchmal auch noch drüber. Also man macht da auch kein Schnäppchen mehr.
Okay, also das ist schon wirklich extrem, weil es ist dann ja umso schwerer. Man kann einfach nur sagen, eigentlich das Beste, was man tun kann, ist sich vorher zu informieren. Egal wie, sich vorher zu informieren, wie wächst ein Hund auf, was sollte beim Züchter alles sein. Also ich mache ja noch eine Podcast-Folge, da wird es ja ums Thema gehen, ne? Wie erkenne ich einen guten Züchter? Das ist eigentlich, finde ich, mit auch wichtig. Also was sollte bei einem Züchter auch vorhanden sein? Wie sollte es vielleicht aussehen? Was sollte ich dürfen? So auch ein bisschen, ne, was, also ich finde, es ist auch manchmal schwierig, selbst seriöse Züchter können manchmal sehr ungehalten sein, wenn es um Fragen geht. Und ich finde aber, ein guter Züchter beantwortet einem alle Fragen, weil er ein Interesse daran hat, dass der Hund gut unterkommt. Und ein seriöser Züchter ist froh, wenn man viel Fragen stellt.
Absolut. Und ich sag ja, wir sagen ja immer erstmal zuerst ins Tierheim, weil, wie gesagt, im Tierheim sitzen so tolle Hunde, da sitzen auch Rassehunde, da sind Welpen. Da, also für jeden, denke ich, sitzt da der passende Hund. Und deswegen sollte man sich wirklich sehr gut überlegen, muss es unbedingt ein ganz reinrassiger Hund sein? Und dann ist es wichtig, welchen Züchter ich mir suche. Ein guter Züchter wird niemals Elterntiere verpaaren, die schon, ich sag mal, genetische Defekte haben. Da liegt ja absolut Wert drauf. Und eben bei allen anderen ist es völlig egal. Da geht es einfach nur darum, ich verkaufe den Hund sowieso. Da gibt es auch sehr viel Inzucht, auch das. Und wir haben Hunde schon erlebt, die wirklich alles haben, die wirklich alles haben. Und wenn man genetisch kranken Hund hat, dann kann man den nicht heilen lassen. Da hilft nichts. Da kann man nur zusehen, dass der Hund nicht zu große Schmerzen leidet. Und da gibt es ganz herzzerreißende Geschichten. Also wir hatten schon Betroffene, die haben 18.000, 20, 40.000 Euro in den Hund gesteckt. Mit Physio, mit allem drum und dran. Aber deswegen ist der Hund nicht gesund und er wird auch nicht gesund. Das ist auch sowas, was man sich unbedingt überlegen muss, wenn man sich auf eine Rasse versteift. Was hole ich mir da ins Haus?
Ich finde das schon echt heftig, wenn man sich so die Geschichten anhört und sich damit auseinandersetzt. Und man kann echt nur immer wieder wiederholen und wiederholen und wiederholen. Holt euch entweder einen Hund vom Tierheim oder überprüft wirklich gut den Züchter. Es ist ja auch okay, sich einen Hund vom Züchter zu holen. Ich bin auch immer ein Fan davon, erstmal ins Tierheim zu gehen, weil es so viele tolle Hunde gibt. Aber wenn es dann der Züchter ist, dann wird das auch Geld kosten, weil der Züchter auch viel investiert da rein. Und dann sucht euch bitte einen anständigen Züchter. Selbst wenn das eigene Tierheim die Hunde ja nicht hat, kann man immer noch einmal nachfragen. Viele Tierheime sind untereinander verknüpft, die haben Kontakte zueinander. Und wenn man wirklich sagt, ich möchte aber wirklich so einen Hund und der sollte vielleicht den Charakter haben und es wäre mir wichtig und ich suche wirklich, die können auch mal untereinander nachfragen, welches Tierheim gerade so einen Hund da hat oder wo vielleicht ein Hund wäre, der interessant wäre oder sowas. Also auch da gibt es einfach Möglichkeiten. Und ich erlebe das irgendwie total oft, dass Leute bereit sind, für den Züchter 3 Stunden zu fahren, aber das Tierheim darf bitte nicht länger als eine halbe Stunde weg sein.
So ist es, genau. Und ich meine, man darf ja auch nicht vergessen, wenn ich jetzt meinen Hund im Tierheim hole, habe ich auch immer gleichzeitig einen Ansprechpartner. Aber wenn ich natürlich einen Welpen auf der Straße kaufe und komme mit dem nicht klar, dann habe ich ein riesiges Problem. Und das haben wir gesehen. Zu Corona-Zeiten haben sich die Leute einfach Hunde angeschafft ohne Ende, haben Geld dafür bezahlt, ohne Ende, zigtausende für Euro, sogar für Mischlinge. Der ganze Markt war leergefegt. Ja, und was war dann das Ende der Geschichte? Der Großteil der Hunde ist dann im Tierheim gelandet später, als man dann wieder reisen durfte und so weiter und alle Regeln dann wieder gelockert worden sind. Während dieser Zeit konnten die Hunde nicht in die Hundeschulen, die Leute waren völlig überfordert und ja, dann saßen die pubertierenden Hunde unkastriert und unerzogen in den Tierheimen und die Nachwirkungen, die spürt man heute noch.
Ja, das ist wirklich krass.
Absolut. Also ich habe meinen Hund ja selber auch aus dem Tierschutz, der wird jetzt 15. Der hat noch nie irgendwas Größeres gehabt und ich würde mir auch sowieso, ich sowieso immer nur einen Hund aus dem Tierschutz holen, weil alles andere fördert ja sozusagen diese Vermehrung ohne Ende. Das ist wie überall, die Nachfrage bestimmt das Angebot. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass mit diesen illegalen eingeführten Hunden, die da zu zigtausenden über die Grenzen gebracht werden, Da kommen auch Krankheiten mit rein. Krankheiten, die bei uns schon als ausgerottet gelten, wie zum Beispiel die Parvovirose, die wirklich ganz oft tödlich endet, die auch für ältere und ungeimpfte Hunde hier natürlich total gefährlich ist. Und bis hin zu Tollwut. Die Tollwut ist in Deutschland seit 2008, gilt sie als ausgerottet. Aber man weiß nie, ob nicht auch ein Hund dazwischen ist, der die Tollwut mit reinschleppt. Und die ist ja nicht nur für Tiere tödlich, sondern die ist auch für uns Menschen tödlich.
Dann nochmal als Frage, wie entwickelt sich das denn jetzt zurzeit mit dem illegalen Welpenhandel? Also ich meine, was wird da zurzeit gemacht? Passiert da irgendwas? Wie wird da vorgegangen? Was ist da der aktuelle Stand?
Also um den illegalen Welpenhandel wirklich nachhaltig einzudämmen und zu bekämpfen, brauchen wir natürlich Gesetze. Und wir kämpfen seit so vielen Jahren für eine Kennzeichnung und Registrierungspflicht und waren schon auf einem guten Weg. Wir haben alles Mögliche dafür getan, aber es ist nie durchgegangen. Es ist einfach nicht durchgegangen. Es wurde scheinbar nicht als wichtig genug empfunden. Und erst unter Cem Özdemir haben unsere Forderung es dann bis in den Koalitionsvertrag geschafft. Und wir waren da auch alle wirklich guten Mutes. Wir haben wahnsinnig viel Arbeit reingesteckt, besonders auch unser Lobby-Team. Also wir haben Büros in Berlin, wir haben Büro in Brüssel und die haben sich so viel Mühe gegeben, unendlich. Und auch wir, meine Kolleginnen und ich, wir sind also auch nach Berlin gereist, wir haben Vorträge gehalten und so weiter und so fort, um zu zeigen, wie wichtig das ist. Ja, aber dann, nachdem dann sozusagen die Ampel zerbrochen ist, war es dann das auch wieder. Und das war so ein Punkt, ganz ehrlich, da habe ich gedacht, jetzt, ich werde wahnsinnig, weil ich bin seit 16 Jahren bei Vier Pfoten. Ich kämpfe wirklich für nichts anderes als genau dafür. Und dann so kurz vorm Ziel sind wir dann sozusagen da rausgekegelt worden. Aber es gibt jetzt richtig große Hoffnung, denn das EU-Parlament hat erst kürzlich einem Gesetzesentwurf mit großer Mehrheit zugestimmt, der den illegalen Welpenhandel eindämmen soll. Das heißt, es wird hoffentlich bald eine EU-weite Chip- und Registrierungspflicht geben. Und das würde wirklich der Fortschritt schlechthin sein, denn in Deutschland haben wir das noch nicht. Das heißt, wir haben es so flickenweise, verschiedene Bundesländer haben das übernommen, andere nicht. Und das ist natürlich ganz wichtig, weil dann kann man nachverfolgen, also die Behörden und die Käufer, wo kommt der Hund her, wer hat mit dem verkauft? Und das ist der erste große Schritt, um gegen den illegalen Welpenhandel vorzugehen.
Das heißt, es wurde jetzt einfach wieder rausgenommen oder was, obwohl das alles schon stand.
Ja, also das, wie gesagt, das ist unser Anliegen Nummer eins seit ganz, ganz, ganz vielen Jahren. Man muss sich das so vorstellen, ja, selbst wenn der Hund jetzt gechippt ist, aber nicht registriert, dann ist das so, als wenn ich mir ein Auto kaufe, das Auto kriegt ein Nummernschild, aber ich werde nirgendwo registriert. Das heißt, bis jetzt ist es nicht nachvollziehbar, wenn ich einen Hund kaufe, der kann ruhig gechippt sein, aber wenn der nicht irgendwo registriert ist in einem Heimtierregister, dann weiß ich ja nicht, wer hat mit
Wie
dem
beispielsweise
verkauft, wo kommt
Tasso
der
oder
her.
ähnliches.
Genau. Und man muss sich mal vorstellen, alle Länder in der EU haben diese Chip- und Registrierungspflicht, bis auf Deutschland, Estland und Polen. Und das Ganze ist natürlich dann auch nicht sozusagen harmonisiert. Das heißt, jedes Land macht das so auf seine eigene Art und Weise. Aber wenn es natürlich einen EU-weiten Gesetzesentwurf oder besser gesagt eine gesetzliche Umsetzung gibt, wo das passieren muss und man hat dieses einheitliche Gesetz, dann hat man natürlich auch eine ganz andere Möglichkeit, diesen illegalen Welpenhandel einzudämmen und die Verantwortlichen dann auch zur Rechenschaft zu ziehen. Aber wie gesagt, wenn die EU das jetzt umsetzt, dann gilt das natürlich auch für Deutschland. Und das ist der entscheidende Schritt. Das ist wirklich der entscheidende Schritt, wenn man gegen illegalen Welpenhandel vorgehen möchte. Denn dann hat man eine Verfolgbarkeit, eine Nachverfolgbarkeit und kann dann auch schauen, von wem habe ich den Hund überhaupt gekauft. Und das gilt dann für alle Züchter und gewerbliche Händler.
Ja, dann wird es ja wirklich Zeit, dass es kommt. Also, dann ist ja allerhöchste Eisenbahn.
Ja, absolut. Also deswegen, das heißt jetzt Daumen drücken, noch ist es nicht durch das Gesetz. Das war jetzt erstmal vom EU-Parlament. Da müssen jetzt natürlich noch andere zustimmen. Aber zumindest sind wir schon mal da auf einem ganz guten Weg. Und ich meine, wenn das EU-weit umgesetzt wird, dann ist das natürlich umso besser.
Ja, okay. Dann erstmal vielen Dank für den Überblick und den Einblick in deine Arbeit und in das, worauf man wirklich achten sollte bei illegalem Welpenhandel. Ich finde es ein so wichtiges Thema. Ich finde einfach, dass es mit das A und O, wenn man sich einen Hund holt, dass man da einfach einen Überblick hat und weiß, worauf man achten muss.
Man darf echt nicht vergessen, dass man damit ein Geschäft befeuert, was so schlimm ist. Und die einzige Möglichkeit, das so richtig, ich sag mal, auszutrocknen ist, dass man eben diese Hunde nicht kauft. Denn wenn die Nachfrage nicht mehr da ist, dann wird auch das Angebot nicht mehr da sein. Man wird belogen und betrogen und so weiter. Das ist alles, das ist so ein eiskaltes Geschäft. Man darf auch nicht vergessen, wie viele Hunde auch noch ausgesetzt werden. Sogar ganze Würfe, also wo wir uns auch fragen, was ist da eigentlich los? Aber insgesamt, auch das gehört zu diesem ganzen Welpenhandel, obwohl das nicht nur Welpen betrifft, sondern alle Tiere. Aber jedes Jahr werden in Deutschland um die 80.000 Haustiere ausgesetzt. Hunde, Katzen oder andere Tiere werden halt schnell angeschafft, so wie man das macht, per Mausklick. Und dann spätestens, wenn man dann merkt oder wenn viele Leute merken, oh, das schränkt mich jetzt ein, ich kann das und das nicht mehr machen oder ich kann mir das nicht leisten, dann werden die Tiere oft einfach vor die Tür gesetzt, angebunden, im Wald, ausgesetzt, sonst was. Und die Tierheime sind natürlich völlig überfordert, die sind alle am Limit also die haben kein Geld, die haben kein Personal, die haben keinen Platz. Und auch das sollte für viele Leute wirklich ein Ansporn sein, ins Tierheim zu gehen und mal zu schauen, ob ich da nicht meinen Hund, meine Katze, meinen Hamstervogel oder sonst was finde. Also ich kann es nur jedem empfehlen.
Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für das Gespräch und deine Zeit.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank.
Vielen Dank fürs Zuhören der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn du dir noch unsicher bist, woran man einen guten Züchter erkennt, wenn du Angst hast, auch auf illegalen Welpenhandel einzufallen oder zum Schluss einfach alles gerne nochmal im Überblick hättest als Checkliste, dann schau dir unbedingt mein Buch an. Erst das Buch, dann der Hund. Das findest du auf meiner Webseite www.kanine-hundepsychologie-webshop.de. Dort bekommst du nicht nur eine verständliche Checkliste und fundierte Hintergrundinfos, sondern auch ganz praktische Tipps aus meiner täglichen Arbeit, damit du eine sichere und bewusste Entscheidung treffen kannst, was deinen Hundekauf angeht. Wenn du den Verdacht hast, dass irgendwo Welpen illegal verkauft werden, egal ob auf Kleinanzeigen, im Internet, auf Parkplätzen oder privat, melde das bitte direkt beim Veterinäramt oder bei der Polizei. Dein Hinweis kann helfen, Tierleid zu verhindern. Bitte nicht den Hund kaufen. Und wenn du dir nicht sicher bist, ob oder Fragen hast, melde dich einfach direkt gerne bei mir. Ich biete auch individuelle Beratung vor dem Hundekauf an. Ich begleite dich, wenn du möchtest, bei der Einschätzung eines Züchters oder eines Angebots. Hol dir ruhig sonst jemanden dazu, der Erfahrung hat. Du musst es nicht alleine entscheiden. Und wenn du noch mehr Infos und Einblicke haben möchtest, folge mir bitte gerne auch auf Instagram kanine-hundepsychologie. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Folgen mit euch. Bleibt dran, folgt mir gerne diesem Podcast oder mir auf Instagram. Ich freue mich auf euch. Bis dann.